so braun gebrannt wie der Kakao, aber es ist nett, dass ihr da seid. Es ist immer halt, wir fragen ein bisschen blass und so. Aber ist okay, gell? Schwaben sind auch nicht anders. Okay. Oh, come on, ey. Gibt's noch welche, die nicht gerne in Schwabenland leben? Ich lebe voll gerne hier. Das ist echt cool, ey. Sehr. Okay, was denn? Gut. Wir machen uns ein bisschen Gedanken über Vergebung. Vielleicht kennt jeder von euch den Spruch oder so ein Witzle. Manche sagen, es ist ein Witz, aber es hat fast einen tieferen Sinn. Und zwar kommt ein Herzog auf so eine Sträflingsgalerie. Und auf der Sträflingsgalerie läuft es so bei den Sträflingen vorbei, die halt so dort sitzen, weil es eine Sträflingsgalerie ist. Und fragt er jeden, warum er eigentlich da ist. Und wie die Leute halt so sind, ich weiß auch nicht ganz genau, warum ich eigentlich da bin. Ich meine, es gibt ja immer noch welche, die sind noch viel schlimmer als ich. Und so haben eigentlich alle geantwortet, bis er dann zu einem Mann kam und ihn dann fragte, warum er hier ist. Und dann sagt der Mann, ich bin zu Recht hier. Und dann geht der Herzog von dem Schiff runter und sagt, bindet den schlechten Menschen los und schickt ihn weg. Weil was will so ein schlechter Mensch oder jede Menge gute Menschen? Habt ihr nicht verstanden? Okay, macht nichts. Okay, deswegen war es auch nicht so witzig. Also, ich erkläre es euch dann nochmal später. Gut. Aber um was es geht ist, eigentlich, dass der eine das erkannt hat, wer er eigentlich wirklich ist. Und das Interessante ist, wenn du ins Gefängnis gehst, oder ich gehe ab und zu mal mit dem Team von uns ins Gefängnis, und wenn wir mit Leuten sprechen dort, erstaunlicherweise sagen die wenigsten, dass sie zu Recht hier sind. Die meisten sind da, unglücklicher Zufall, oder einfach, weil sie falsch angeklagt wurden, und das ist alles eigentlich ganz anders gewesen, eigentlich. Und das verändert das Leben aber nicht, wisst ihr? Das Leben derer ist verändert, auch im Knast, die das richtig erkennen, jawohl, das bin ich tatsächlich. Und dann natürlich noch am besten erkennen, dass es echt Veränderung gibt, dass es was Neues gibt. Die merken, ich brauche eigentlich was, über das wir heute sprechen wollen, über Vergebung. Und wenn wir Menschen sind, denen vergeben wurde, dann können wir Menschen sein, die auch vergeben. Ich glaube manchmal, ihr Lieben, wir sind oft so gnadenlos mit anderen Menschen in unserem Umfeld, weil wir selbst oft Gnade gar nicht verstehen. Wir wissen manchmal gar nichts mit der Gnade Gottes wirklich anzufangen. Die ist für uns ziemlich einfach zu erwerben. Du gehörst zu irgendeiner Gemeinde dazu und dann bist du irgendwann mal Christ geworden. Der Schäferhund war schon Christ, gell? Und die waren irgendwie, alle waren so christlich. Also bin ich es dann auch geworden. So geht es manchen Leuten echt, wenn man mit manchen Leuten spricht. Sie wissen eigentlich gar nicht genau, was habe ich eigentlich an Jesus, was habe ich in Jesus. Keine Ahnung. Ich bin halt so mit dabei. Und es war schon immer so, das hat mich jetzt auch nicht besonders bewegt in meinem Leben. Und es ist wichtig, das zu verstehen oft, wisst ihr. Es gibt so ein Fünf-Finger-Gebet, das steht in dem Buch von der Patricia St. John. Das ist 52 Geschichten durchs ganze Jahr durch. Also wenn du nur dich mit Geschichten beschäftigen willst, kannst du das lesen. Gibt es bestimmt am Buchstand. Und da wird eine Story erzählt von einem Missionar, der in Kanada unterwegs war. Und die Kanadier, die sind zum Teil, die Nordamerikaner wenigstens, sind ein bisschen mehr hofieren für fromme Leute. Und da war so ein Missionar halt in so einem Hotel abgestiegen. Und der Hotelier sagte, Mensch, das wäre doch echt super, wenn Sie schon da sind, dass Sie dann morgen mal so eine Andacht halten können für uns alle, für die Gäste und für Mitarbeiter. Dass nur so eine Indianerin, das mag ich nicht, dass die dabei ist, die schaut immer so sauer und das ist immer ein bisschen, verdirbt uns die Laune, das passt nicht so ganz ins Bild. Und es sagt der Missionar, nee, ich möchte eigentlich nur die Andacht halten, wenn diese Frau auch dabei sein darf. Und da hat er heute je gesagt, okay, dann soll sie halt mit dabei sein. Und die Frau war dann auch dabei, die stand am Türpfosten. Und sie war die Einzige, die dann eigentlich nach dieser Andacht auf den Missionar zuging und ihm gezeigt hat, dass sie wirklich zugehört hat. Die anderen, die fanden das halt klasse und stark, dass er was erzählt hat. Das haben sie auch schon 50 Mal und manche schon 100 Mal gehört. Es war nichts Neues, nichts Berauschendes, aber für die Frau war es was Berauschendes. Und die sagte zu dem Mann so ungefähr, also das hat sie ergriffen und sie würde gern mehr darüber lernen, über Gott. Aber ihr Problem ist, dass sie nicht lesen und nicht schreiben kann, also kann sie auch, klar, ne, kein Buch lesen. Und sie kann sich auch schlecht was merken. Aber wenn ihr irgendwas mitgeben könnte, wo sie sich behalten könnte und dann darauf aufbauen könnte, wäre so sehr dankbar. Und dann sagt der Missionar, okay, ich lehre dich ein Gebet und das betest du so lange, bis ich wieder hierher komme. Und es heißt Fünf-Finger-Gebet. Habt ihr schon viele Fünf-Finger-Gebete gehört? Aber das geht so ungefähr, zeige mir, wer ich bin. Und das betest du jeden Tag zum lebendigen Gott, sagt der Missionar zu der Frau, okay, tu das. Und nach einer gewissen Zeit kam er zurück, der Missionar, und der heute je sagt, was haben sie denn mit der gemacht? Die jetzt ist noch saurer als vorher, die heult nur noch, den ganzen Tag. Und der Missionar spricht mit der Frau und sie sagt dann, Gott zeigt mir, wer ich wirklich bin. Und ich habe das gestern, um den Mädels mal zu zeigen, was nur so ein bisschen anzuschneiden, was wir im Männerseminar gehört haben. Aber ich habe gehört, manche von euch haben gelauscht. Aber wenn Gott beginnt, uns zu zeigen, wer wir wirklich sind, ihr Lieben, okay? Und es ist echt wichtig, das ist elementar, glaube ich ganz fest, dass wir Gott bitten, zeig uns, wer wir wirklich sind, damit wir wirklich verstehen können, was das bedeutet, dass du dein Blut für uns gegeben hast. Und das macht uns dankbare Menschen, wenn wir das mehr und mehr verstehen dürfen. Wenn ich verstehen darf, was Jesus sagt über das menschliche Herz. Und er sagt in Markus Kapitel 7, Abvers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt ihn. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Also Jesus sagt, so seid ihr Menschen, so ist euer menschliches Herz. Deswegen kann ich auch echt, ich kann mit jedem sprechen und auch wenn es ein Mörder ist, ich kann ihm sagen, ich habe das gleiche Potenzial in meinem Herzen. Ich habe nur andere Möglichkeiten im Leben gehabt, dass ich das noch nicht getan habe. Dass ich dieses Potenzial, das ich in mir habe, noch nicht voll ausgelebt habe. Aber die Umstände manchmal im Leben, ihr Lieben, die offenbaren plötzlich, was wirklich für Abgründe in deinem Herzen sind. Der Folger hat ein bisschen drüber gesprochen schon. Und Jesus sagt, das ist, was in jedem Menschenherzen drin ist. Ob du es wahrhaben willst oder nicht. Bei dir mag kein Mord und kein Unzucht drin sein, bei dir ist halt Stolz drin. Bei dir ist Egoismus drin, bei dir ist Habsucht drin, immer mehr haben, immer die besseren Klamotten und, okay? Also wenn das nicht da ist, dann ist das andere da. Aber eines von diesen Dingen ist mindestens garantiert in deinem Herzen vorhanden. Und wenn es nur der Stolz ist, der dir sagt, du brauchst gar kein Opfer Gottes am Kreuz von Golgatha, brauche ich überhaupt nicht, bin selber ein guter Mensch, ey. Pff, was soll das? Aber das ist da. Und Jesus sagt uns das nicht, um uns niederzumachen, sondern uns eine Bestandsaufnahme zu geben von unserem Leben. Das ist ganz wichtig, Leute. Gott sagt uns nicht deswegen, dass wir dann alle hinterher fertig sind, sondern dass wir eine Bestandsaufnahme haben. Wer bist du eigentlich? Und dann merken eigentlich, wenn wir uns dann auseinandersetzen mit Jesus Christus, merken, da passe ich eigentlich gar nicht dazu. Und das hat die Frau erkannt, diese Indianerin. Und dann sagt er dem Missionar, und jetzt betest du ein anderes Gebet. Zeige mir, wer du bist. Und das betest du jetzt jeden Tag. Also erst hast du mir gezeigt, wer ich wirklich bin in meinem Herzen. Und jetzt zeig mir, Gott, wer du bist. Zeig mir, wer du bist. Offenbar dich mir. Und dann wurde der Mann eingeladen, einige Zeit später in diese Region wieder zu einer Gemeinde, die dort dann plötzlich existiert hat. Und es war eine lebendige Gemeinde. Die hat echt, da kamen Leute zum Glauben und es war super gewesen. Und der wurde eingeladen zum Sprechen in der Gemeinde. Und da hat er sich gewundert, wie gibt es, dass hier an dem Ort so eine lebendige Gemeinde entstanden ist. Und dann sagt so ein Gemeindeleiter, das kam durch ein junges Ehepaar. Und der Missionar sagte dann, die würde gerne kennenlernen. Und dann kam die Frau mit ihrem Mann. Und die Frau hat ihn schon gesehen und sagt, gell, sie kennen mich nicht mehr. Und dann hat er auch gesagt, nee, eigentlich nicht mehr so. Und dann hat sie nur das gebetet, zeige mir, wer ich bin. Und das hat ihr Leben so verändert, wisst ihr, dass Gott ihr offenbart hat, wer sie ist und dass Gott sich aber auch offenbart hat, wer er ist in Jesus Christus. Das hat ihr Leben so verändert, dass aus ihrem Leben Liebe kam, Liebe geströmt ist in diese Welt hinein. Und diese Liebe, dieses Wesen Jesu hat Menschen angezogen, die kamen einfach. Menschen, die nach dieser Liebe gesucht haben, Menschen, die nach Annahme gesucht haben, nach einem echten Wert. Warum? Weil die Frau hat Vergebung erfahren. Die hat verstanden, was Vergebung ist. Und Jesus zeigt es nochmal an einem anderen Bild im Neuen Testament, an vielen anderen Bildern. Aber eine Sache, die mir unwahrscheinlich wichtig geworden ist in letzter Zeit, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 7. Und ab Vers 36 findet man da so ein Bild davon, dass ein Pharisäer Jesus einlädt zum Essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch, beziehungsweise hat sich hingelegt. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Okay? Und als sie hörte, dass in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hin zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Und da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und der Simon fand es ganz klasse, dass der Herr Jesus auch mal was zu sagen hat und sagt, sprich. Der Simon hat eigentlich Jesus eingeladen, wisst ihr, der wollte mit Jesus ein bisschen diskutieren. Der fand es echt spitze, so wie jetzt einige Leute auch den Kakao auch spitze finden, dort sind und sagen, hey, ich hole mir nachher eine Unterschrift, dann habe ich von dem Kakao eine Unterschrift. Und dann nächste Woche in der Schule, wenn ich, wow, hey, du hast den getroffen. Ja, ja, ey, auf dem christlichen Treffen, verstehst du? Wir Christen, wir sind gar nicht so hinterm Wald, sondern wir feiern unsere Treffen im Wald. Und da kommen auch echte, jawohl, kleiner Applaus. Und da kommen echt auch die echten Helden kommen, okay? Also, da muss ja echt auch ein Held, also ich will auch mal einen Helden die Hand gedrückt haben und so, ohne das halte ich es nicht aus und hab sogar die Unterschrift. So ein kleiner Hero. Und das fand der Pharisäer auch. So einer ist Jesus. Stadt bekannt, Land bekannt. Und den muss ich mal einladen. Mit denen muss ich mal zusammen sein. Und unter Umständen ein bisschen fachsimpeln. Und vielleicht, so wie jetzt vielleicht einer von den Kids da auf dem Rasen ein bisschen rumspielt und hofft, dass der Kakao sagt, du bist genau der Richtige für den VfB Stuttgart. Wir wollten nämlich sowieso absteigen in der nächsten Saison. Also komm, okay, in unser Team. Könnte sein, gell? Also, die steigen nicht ab, die werden Meister, genau. Also, vielleicht. Bisschen relativieren. SV Werder Bremen gibt's ja auch noch, okay? Jetzt kennt ihr mein Herz. Grün-Weiß. Okay, aber so war das. Und das fand er stark und er konnte sagen, Jesus war in meinem Haus und mit dem war ich zusammen, hey. Und den Rasen, auf dem der stand, den habe ich ausgestochen und habe ihn verkauft bei eBay. Und habe jede Menge Geld damit gemacht. Okay, jetzt siehst du den Grashalm, da stand Jesus drauf und den verkaufe ich jetzt. Okay, und die Decke, auf der er lag und den Staub, der unter der Decke war, verkaufe ich alles gleich mit, machen wir noch mehr Geld. Weil die Leute wollen das. Und so war das dieses Szenario mit Jesus bei dem Pharisäer. Der hat gar nicht begriffen, was da wirklich läuft. Und es kann gut sein, versteht ihr, dass jetzt der Kakao drüben sein Zeugnis gibt von dem, was er erlebt. Und es kann gut sein, dass Leute gar nicht begreifen, was läuft eigentlich in dem sein Leben ab. Die sind nur fixiert auf das, wow, Mensch, klasse, ah, ich habe nochmal gesehen, oh Mensch. Und ich habe noch weiß sogar, als er vorbeilief, habe ich gerochen, was er für ein Aftershave dran hat. Wow. Aber was wirklich drin ist, versteht ihr? Warum er eigentlich da ist, was seine Motivation ist, kann gut sein, dass es manche überhaupt nicht begreifen. Und so war das damals mit Jesus und dem Pharisäer. Die Leute wollten gern mit Jesus zusammen sein. Die fanden den sympathisch. Der ist klasse. Das ist echt ein Typi, hey. Du brauchst kein McDrive und solche Sachen. Der macht ein bisschen Essen für 15.000 Menschen. Boah, das ist doch stark. Und du brauchst nicht mal was bezahlen. Musst du keine Payback-Cards kaufen und solche Sachen. Du bekommst es einfach. Und da waren viele Menschen dabei, die sind Jesus nachgefolgt. Davon spricht die Bibel. Die Bibel spricht auch davon dann, als Jesus sich umdrehte und schaute die Leute an und hat ihnen erklärt ein bisschen, was das bedeutet, ihm nachzufolgen, haben sich viele in die Finger geblasen und gesagt, eigentlich habe ich noch was anderes vor Jesus, weißt du, ich komme mal wieder vorbei. Bis jetzt war es ganz cool, aber jetzt wird es mir ein bisschen heiß um die Stirn und unter den Achseln. Und das mag ich nicht so, weißt du. Was du mir jetzt erzählst, Jesus, ich habe kein 24-Stunden-Deo dran und es riecht dann jeder, dass es mir zu heiß wird. Also, da haue ich lieber ab. Und dann sind nur noch 12 Mann übrig geblieben und Jesus schaut sie an und sagt, ihr könnt alle gehen. Und einer davon sagt, das war der Petrus, sagt, wo sollten wir hingehen, Jesus? Wohin denn? Und der hat irgendwie das erkannt, was die Frau hier erkannt hat. Du hast Worte des ewigen Lebens, du bist das Leben selbst. Du bist das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Du bist das, was unser Leben wirklich reich macht. Du bist das, was unser Leben wirklich verändert. Du, Jesus. Wo sollten wir hingehen? Und das möchte Jesus in unserem Leben. Wisst ihr, das bewirkt eigentlich dieses Zusammentreffen mit Jesus Christus wirklich. Ein verändertes Leben, eine veränderte Schau. Eine Revolution. Jesus ist kein Reformator. Reformieren bedeutet, dass du ein altes System erneuerst. Jesus ist eigentlich tatsächlich ein Revolutionär. Der ersetzt ein altes System mit einem total neuen System. Ein System, das von Gott getrennt ist, mit dem System Gottes. Das Reich dieses Erdreiches mit dem Reich Gottes, das in unseren Herzen anfängt zu wachsen und zu brennen, wenn Jesus in uns lebt. Gottes Reich. Das ist das Wesen Jesu. Und hier geht es dann darum, dass der Mann das nicht begriffen hat. Der fand Jesus einen Theologen. Manche finden, Jesus war ein klasse Prophet. Jesus war ein Politiker. Jesus war ein Zauberer. Jesus war dies, war jenes. Aber um was es wirklich ging, hat nur die Frau begriffen. Die kam zu Jesus, hat ihn gesalbt und Jesus erklärt es dann und sagt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Also sagen wir mal 500 Euro und 50 Euro, okay? Warst du schuldig gewesen? Da sie aber beide nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welche von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Einfache Milchmädchenrechnung, ne? Klar, sagte der Simon, ich bin ja der Luna. Ich weiß nicht, Jesus. Das ist eine komische Frage. Ich skippe da auch sofort die Antwort, und zwar die richtige Antwort, weil ich das drauf habe. Und Simon sagt, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. War schon ein bisschen vorsichtiger. Ich sag, vermute mal, ich gehe mal davon aus, weil es könnte sein, dass vielleicht du recht hast, Jesus. Und der sagt, du hast richtig geurteilt. Da hat er sich echt geehrt gefühlt. Das war klasse. Seht ihr, ich habe Jesus eine richtige Antwort gegeben. Ich bin unschlagbar. Ja, bombig. Und indem es sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Auch wieder interessant, gell? Klar sehe ich die Frau. Weil ich sehe nur ihr Äußeres. Ich sehe nur den Dreck, der an ihr dran ist. Weil das ist ein Weibsstück, das jeder in der Stadt kennt. Die würde nie jemand hier zum Eidlinger Pfingstjugendtreffen freiwillig einladen. Mit der würde ich nie Nudeln aus dem gleichen Teller essen. Die ist ansteckend, die Frau. Wer weiß, was die alles hat, hey. Was die alles mit sich rumträgt. Das ist so ein ganz Stadt- und Dorf- und Landbekannte. Jeder weiß, was die treibt. Da brauchst du mich doch nicht fragen. Ob ich die sehe? Natürlich sehe ich die. Es war doch offensichtlich, als sie reinkam. Mit der hat niemand gerechnet. Wenigstens niemand von uns. Und Jesus sagt, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Das heißt, Jesus sagt, diese Frau Simon, die hat das gemacht, was du eigentlich hättest tun müssen, nämlich Gastfreundschaft. Das ist Gastfreundschaft im alten Orient. Okay, für den Gast die Füße waschen, das Haupt salben und und. Und dann sagt er eigentlich weiter, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Und nicht, weil sie das alles gemacht hat, sondern er sagt, weil ihre vielen Sünden vergeben wurden,
darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Okay, das Fünf-Finger-Gebet. Wer sind wir wirklich, Leute? Wer bist du? Und da geht es nicht darum, die Frage, wie heißt du und wo kommst du her? Sondern wer bist du wirklich in deinem Herzen? Wer bist du, wenn du ganz alleine bist? Wer bist du in deiner Gedankenwelt? Und das bist du eigentlich. Nicht die äußere Schale, die dann schön gekleidet ist und nach außen hin alles klasse läuft. Sondern das, was du, wenn du wirklich die alle Chancen hast, mal da zuzugreifen, hier zuzugreifen, dir da was abzuschöpfen und da was abzuschöpfen. Wer bist du? Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Jesus, ein Freund des Sünder. Jesus ist kein Freund der Gerechten, des Selbstgerechten. Jesus ist ein Freund des Sünder. Menschen, die sich im Licht Gottes wirklich reinstellen lassen. Deren Freund ist er, sagt die Bibel. In Markus 10, Vers 45 ist so dieser Kernvers eigentlich über das Programm, das über ein Leben von Jesus Christus steht. Und ich sage bewusst steht, weil er das durch unser Leben leben will, wenn wir von Neuem geboren sind. Und da steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Okay, das ist das Programm Jesu. Wenn du wissen willst, warum Jesus kam, Jesus spricht darüber, klar. In Lukas 19, Vers 10 spricht Jesus das nochmal klar an, was sein Programm ist. Mit ein bisschen anderen Worten und sagt, denn der Menschensohn oder der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Programm von Jesus. Jesus kam nicht als unser Freudenerfüller. Jesus kam nicht als unser Bankkontoauffüller. Jesus kam nicht, um unser Freundfinder zu sein und unsere Freundinfinder zu sein und unser Schulaufgabenerlediger zu sein, unser Notenveränderer zu sein in der Schule, unser Lehrerveränderer zu sein in der Schule, unser Elternveränderer zu sein, unser Freund und Freundinveränderer zu sein und der Weltveränderer zu sein für meine kleine Welt. Jesus kam, um die zu retten, die verloren sind, die in dieser verlorenen Welt leiden und in ihrer eigenen Verlorenheit. Verloren in den Augen Gottes, dafür kam Jesus. Und das wisst ihr nochmal, Jesus kam nicht für die Selbstgerechten. Jesus kam für die, die erkennen, ich bin nicht gerecht. Ich bin nicht gerecht. Ich habe eigentlich nur das verdient, was der Paulus ausdrückt in Römer 6, Vers 23. Das Sünde soll der Lohn für ein Leben ohne Gott ist der Tod. Das ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus. Und das nennt man Gnade, ein freies Geschenk, das du dir nicht verdienen kannst, nicht erwerben kannst. Das kannst du dir abholen, wenn du kommst zu Jesus. Und Menschen, die so leben, ihr Lieben, die beginnen zu lieben. Das sagt Jesus hier. Wir fragen uns manchmal und wir beten auch dieses Gebet, Jesus, schenk uns doch Liebe. Nur so nebenbei, die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in ihre Herzen. Und ohne Limitierung, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, wenn du von Neuem geboren bist. Dann ist die Liebe Gottes da. Wir sollten eher beten, Jesus, lebe deine Liebe durch unser Leben. Lebe deine Liebe durch unser Leben. Verändere es. Wirke durch deine Liebe in meinem Leben. Und wir wissen dann plötzlich alle, Es dreht sich immer wieder eigentlich ums Gleiche. Das wird mein ganzes Leben verändern. Das kann doch nicht sein, dass Jesus durch mich Menschen liebt, die nicht liebenswert sind. Das dachte der Pharisäer. Die Frau ist nicht liebenswert. In seinen Augen, wisst ihr, wortwörtlich eigentlich gedacht, war das ein dreckiges Stück Mensch. Unwürdig zu leben. Die hat alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann im Leben. Und diese Story, die bewegt mich dermaßen, ich habe eine Tante, die ist Prostituierte. Und die kam in diese Situation hinein, das dauert zu lange, euch das zu erklären, ist auch nicht so wichtig. Und ich habe die ganz lange nicht mehr gesehen, meine Tante. Ich habe nur gewusst, jeder in der Familie schämt sich für sie. Und ich habe mich auch für sie geschämt. Und als ich zum Glauben an Jesus fand, war das ganz komisch. Kurze Zeit später hat sie mich angerufen und sagt, Heinz, ich lebe gar nicht weit weg von dir. Das waren wirklich 800 Meter weit weg von mir hat die gewohnt. Die hatte irgendwie eine Wohnung bekommen. Es war so ein heruntergekommenes, richtiges, dreckiges Loch, in dem sie lebte. Und sie sagte, ich würde dich gerne treffen, Heinz. Und es ist eine Sache, Leute, die schleppe ich heute noch mit mir im Herzen rum. Ich habe dann meine Familie angerufen und sagte, meine Tante hat sich gemeldet und so, und alle haben abgeraten, treff dich bloß nicht mit ihr, die schleppt dir Geschlechtskrankheiten ins Haus, die schleppt dir die Drogendealer ins Haus, die Zuhälter, triff dich bloß nicht mit ihr. Und dann habe ich sie auch nicht mehr angerufen. Und dann fuhr ich von der Arbeit nach Hause und musste anhalten, und als ich angehalten habe, läuft meine Tante am Auto vorbei. Und ich habe es nicht fertig gebracht, das Fenster runterzulassen und zu sagen, hey, da bin ich. So wie der Simon. Weil ich selbstgerecht war, wisst ihr, ich bin ja nicht so schmutzig wie sie. Und weil ich nicht so schmutzig bin, will ich mich auch nicht mit so einem schmutzigen Menschen noch beschmutzen. So dachte der Simon. Und Jesus sagt eigentlich, als er von zwei Schuldnern sprach, sprecht er und sagt er, du, Simon und die Frau, ihr beide seid schuldig. Der eine von euch beiden, der hat nur ein bisschen mehr Früchte der Sünde schon angesammelt im Leben, okay? Und das ist das Leben dieser Frau. Der ihr Leben hat schon ein bisschen mehr, ist gekennzeichnet von diesem gottlosen Leben. Die hat nie so ein gutes Umfeld gehabt, in dem sie aufwachsen konnte wie du, Simon. Die hat nie jemanden gehabt, der ihr das Alte Testament gelehrt hat. Die hat nie jemanden gehabt, der für sie ein warmes Mittagessen zu Hause hatte. Das hat die Frau nie gehabt und deswegen hat sie sich durchgeschlagen im Leben. Die hat nie jemanden gehabt, der sie wirklich liebt. Und deswegen hat die Frau versucht, irgendwo Liebe zu finden, Simon. Und das, was sie jetzt lebt, das denken wir zwar, das ist mehr Schuld. Aber eigentlich hat sie nur mehr Früchte von der Gottlosigkeit. Beide seid ihr eigentlich gottlos, weil Jesus spricht von zwei Schuldnern. Nicht von einem, sondern von zwei. Und das ist, was der Paulus dann sagt, wisst ihr, im Römerbrief Kapitel 3 spricht er drüber ab Vers 21, und das vergessen wir oft und wollen es manchmal nicht mehr wahrhaben, wo die Bibel sagt, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben. An wem? Nicht an deine guten Werke, nicht an deine religiöse Herkunft, nicht an deine gute Familie, nicht an deinen sozialen Status, den du hast, sondern an deinen Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, auf wem? Die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Es gibt keinen Unterschied vor Gott. Alle haben gesündigt, alle, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, Gott hat ein Ziel, haben wir schon drüber gesprochen, habt ihr jetzt ein paar Mal gehört. Und du solltest dieses Ziel, solltest du erleben. Und Gott will es in deinem Leben. Und Jesus spricht eigentlich das in dem Leben von dem Simon an und sagt, Simon, du bist genauso ein Schuldner. Aber in deiner kleinen Gesetzesgerechtigkeit, in deiner kleinen religiösen Welt hast du so viele Werkzeuge, dass du diese Schuld nicht siehst durch dein religiöses Leben. durch deine Selbstgerechtigkeit. Und die Frau, die war so gezeichnet von diesem Leben, dass es so offensichtlich war. Und das hat ihr Leben verändert. Ihre einzige Rettung war Jesus. War ihre einzige Rettung. Die hat schon alles verloren gehabt. Ihr kennt den Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. So ist es. Und so war das für sie. Die hat gar nichts mehr getrennt. Sie kam einfach. Und innerlich hat sich wahrscheinlich der Simon und all die anderen gedacht, können wir doch auch so vertrauen auf Jesus. Und die hat gemerkt, die hat begriffen, wer Jesus eigentlich wirklich ist, dass der kam, um die Sünde zu retten. Die Menschen, die nicht versuchen, selbstgerecht zu sein. Menschen, die Gerechtigkeit suchen bei Jesus. Menschen wie der Luther war, Martin Luther, der sagte, wie finde ich einen gerechten Gott? Und dann sagt die Bibel, nicht durch noch mehr gute Taten, nicht durch mehr, sondern, denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben, aus Vertrauen auf Jesus Christus, dass er die Sünde annimmt. Aus Vertrauen auf die Tat am Kreuz von Golgatha. Aus Vertrauen auf den einen, der kam auf diesen Planeten, um uns die Liebe Gottes zu offenbaren. Und dadurch wird jemand gerecht, sagt die Bibel. Und wenn wir das erlebt haben, das wird unser Leben verändern und es muss unser Leben verändern, ihr Lieben. Echte Vergebung. Und nur der kann vergeben, der Vergebung empfangen hat. Nur der kann vergeben, der Vergebung empfangen hat. Und deswegen sind wir oftmals so unbereit, nicht willig zu vergeben. Und unsere Gesellschaft und die Gemeinden und die Jugendkreise und, die sind oft so davon geprägt, von Menschen, die nicht vergeben können. Einfach nicht vergeben können. Und ich glaube, ihr Lieben, das liegt oft daran, es gibt verschiedene Gründe, warum es so ist. Und manche Sachen muss man länger drüber sprechen, länger drüber beten, länger drüber arbeiten, auch hart dran arbeiten oft. Es gibt Verletzungen, die sitzen sehr, sehr tief im Leben. Das stimmt, ohne Zweifel. Und es ist nicht einfach. Aber um was es geht, wisst ihr, wenn uns plötzlich die Augen geöffnet werden vom Geist Gottes über das, wer wir selbst sind, wer wir wirklich sind in den Augen Gottes. Das öffnet uns gleichzeitig die Augen darüber, wie nötig wir die Gnade Gottes haben. Und wie wenig wir sind ohne die Gnade Gottes. Wie wenig wir sind und wären ohne die vergebende Gnade Gottes. Und diese Menschen, das sind Menschen, denen ihr Herz gnädig wird. Denen das Herz geöffnet wurde für die Gnade Gottes. Und das ist, glaube ich, heute eine ganz wichtige Sache in unseren Gemeinden. In den Jugendkreisen, in den Schulen. Es ist oft so ein ungnädiges Miteinander. So ein zorniges, so ein bitteres Miteinander. Dieses Aufgleichen, das Vergehen, du hast das gemacht, deswegen tue ich das. Und nur so, by the way, wollte ich da auch mal eine reindrücken. Okay, du hast das nämlich auch schon mal gemacht. Und deswegen tue ich das. Und Leute, wenn wir wollen, dass wir vergebende Herzen bekommen, dann brauchen wir die Wahrheit dieses Fünf-Finger-Gebetes. Dass Gott uns die Augen öffnet über uns selbst, wer wir selbst sind. Wer wir sind ohne Jesus. Und dann verstehen wir das auch besser, diese Tat von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Mehr und mehr werden uns die Augen geöffnet darüber, auch über die kostbare Gabe seines Blutes. Ich nehme mal dieses Wort, das ist ein bisschen geschwollen, gell? Aber es ist kostbar. Dann werden uns die Augen darüber geöffnet, was bedeutet es eigentlich wirklich, dass Jesus Christus kam? Was bedeutet es, dass sich Gott erbarmt hat über uns? Und dann, Leute, dann werden wir erbarmende Menschen werden in diese Welt. Und es braucht diese Welt. Diese Welt braucht Menschen, die die Barmherzigkeit Gottes leben. Und Gott sagt zu seinem Volk im Propheten Micha eine ganz interessante Sache. Zu seinen Leuten, die ihre Schuld abarbeiten wollten, die Opfer geben wollten, die sogar ihre Kinder opfern wollten für ihre eigene Schuld. Und das sagt Gott im Propheten Micha, ab Kapitel 6, Vers 7, hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl, übersetzt in das Leben von dem Simon, der war religiös. Der hätte alles Geld der Welt gegeben, um seine Schuld loszuwerden. Echt? Der hätte jede religiöse Übung gemacht. In Indien, Leute, gibt's Menschen, die lassen sich Fleischhägen durch den Rücken rammen. Und es blutet und es schmerzt und sie ziehen einen heiligen Berg rauf, kleine Altäre, solche Schreine hinter sich her, um sie ihren Göttern zu bringen. Und sie hoffen, dass dadurch ihre Schuld weggeht. Dass sie diesen Rat der Wiedergeburten, dass sie das durchdringen. Wisst ihr, warum viele Buddhisten so freundlich sind? Nicht, weil der freundliche Geist in ihnen ist, sondern weil sie freundlich sein müssen. Wenn sie nicht freundlich sind, werden sie dieses Rad der Wiedergeburt nicht durchbrechen. Die sind versklavt dazu, freundlich sein zu müssen. Viele animistische Stämme in der Welt sind so freundlich, weil sie Angst haben vor den Geistern. Die sind nicht freundlich, weil sie freundlich sind, sondern weil sie Angst haben vor den Geistern. Und viele Menschen in Deutschland, die bringen ihr Geld an irgendwelche Sekten und Kulte und an irgendwelche Kirchen und Religionen rein und ihre eigene Kraft, ihr eigenes Leben, nur um zu hoffen, wenn Gott wirklich Gott ist, dann wird er doch mit mir zufrieden sein. Das ist das, was Gott hier beschreibt. Hat Gott Wohlgefallen dran? Lass dich doch nicht auf diese Schmalspursache ein, dass du da deine Opfer bringen musst. Nimm doch das eine Opfer Gottes wirklich an. Nimm es ernst für dein Leben. Lerne es mehr zu erkennen und mehr zu schätzen, das Opfer Gottes für dein Leben in Jesus Christus. Und das wird dich verändern. Und es würde dich verändern. Und es würde dich in das verändern, was Gott dann sagt. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Fordert Gott was anderes von deinem Leben? Nee. Demütig wandeln mit deinem Gott. Diese Frau, diese Sünderin, ihr Lieben, die ist demütig gewandelt mit ihrem Gott. Die hat sich im Licht Jesu zeigen lassen, wer sie wirklich ist. Und sie hat sich vor all den anderen gedemütigt und gesagt, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diesen Mann in meinem Leben, nicht wieder, damit ich missbraucht werde, sondern damit ich geheilt werde. Damit meine Schuld weg ist, damit dieses Herz, das so zerrissen ist, ganz wird, geheilt wird und diese Liebe in die Welt hineinträgt. Und die Frau macht es eigentlich, was wir hier lesen. Sie hat viel geliebt. Und die Liebe, die hat sich einfach in dem gezeigt, dass er für Jesus da war. Und sie hat nicht sich diese Vergebung erworben, sie hat sie einfach in Empfang genommen. Sie hat sich das schenken lassen. Schenken lassen. Und das war der Unterschied zwischen der Frau und dem Simon. Die Frau war bereit, Markus Kapitel 7 ab Vers 20 zuzugeben. Die war bereit, zuzugeben, was in ihrem Herzen ist. Offen zu machen, was sowieso schon offenbar ist. Und deswegen sagen manche, sie arbeiten lieber im Gefängnis oder sie arbeiten lieber unter auf der Straße mit Drogensüchtigen oder Prostituierten oder, weil das alles so offenbar, aber das stimmt gar nicht. Jeder Mensch neigt dazu, sich sein eigenes kleines Mäuerchen um sein Leben zu bauen. Selbst die Leute im Gefängnis, selbst die Prostituierten, selbst die, denen ihr Leben offensichtlich an die Wand gefahren ist. Wir Menschen neigen immer dazu, uns zu verteidigen, unser Leben besser zu reden, als dass es wirklich ist. Und deswegen dringen wir dann manchmal auch nicht durch, wisst ihr, zu dieser absoluten vergebenden Liebe Gottes in unserem Leben. Erst dann, wenn wir sagen, genau so ist es. Das ist das Potenzial, das in meinem Herzen ist. Und von diesem Potenzial, Jesus, befreist du mich. Für das bist du gestorben, für den Hochmut, für den Stolz, Neid, Eigensucht, Unzucht, Mord und. Für das bist du gestorben. Die fand Jesus nicht bloß sympathisch, die Frau. Sie fand Jesus lebensnotwendig. Sie fand Jesus nicht nur sympathisch. Sie fand Jesus lebensnotwendig. Und das hat ihr Leben verändert. Und wenn du dir verändertes Leben wünschst, dann geht es nur dadurch, dass wir alle dadurch dringen, dass wir merken, Jesus ist lebensnotwendig. Und dann wird aus dir ein vergebender Mensch. Wenn du siehst, dass Jesus dir auch vergeben hat. Wenn uns bewusst wird, was es bedeutet, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und es kann uns nur der lebendige Gott offenbaren. Das ist mir bewusst geworden mit dem Gebet. Es kann nur der lebendige Gott offenbaren. Zeige mir, wer ich bin. Zeig mir, wer ich wirklich bin. Und dann zeige mir, wer du bist. Lass mich diese Gabe von Jesus Christus verstehen. Lass mich die Kostbarkeit von Jesus verstehen. Lass mich das verstehen, diese vergebende Liebe. Lass mich das erkennen. Und dann werden wir Menschen, die gar nicht mehr anders können, als in diese Welt, diese Liebe hineinzuleben, wisst ihr? Wenn diese Liebe in unserem Leben Platz genommen hat, wenn wir von dieser Liebe leben, nicht von unserer Selbstgerechtigkeit, sondern von Gottes Gerechtigkeit, dann werden wir Menschen, die das reinleben wollen in diese Welt. Du kannst gar nicht mehr anders. Du willst, dass andere diese Liebe auch erfahren. Weil Gottes Wille sich plötzlich breit macht in deinem Leben. Und um das geht es, ihr Lieben. Und so geht es auch mir, wisst ihr. Ich spreche darüber, über diese Wahrheit, die der Apostel Paulus sagt, die der Volker schon mal erwähnt hat, auch aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2 oder Kapitel 5, wo steht, denn alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Menschen, die eigentlich Feinde Gottes waren, so sagt es der Paulus und erst in Kolosser Kapitel 1, 21. Gott hat uns mit sich versöhnt. Nicht wir versöhnen uns mit Gott, sondern er hat sich mit uns versöhnt. Die Religionen versuchen sich mit Gott zu versöhnen. Irgendwie. Und deswegen erfahren sie auch nie diese vergebende Liebe. Wenn du ein religiöser Mensch bist, wirst du nie diese vergebende Liebe erfahren. Nur wenn du ein Mensch bist, der deine Religion aufgeben will und dafür den Sohn wählt. Nicht die Religion, sondern der Sohn macht frei. Nicht die Religion, sondern der Sohn, Jesus Christus. Und wir müssen Menschen, nicht die Baptistengemeinde vor Augen malen, nicht die Freie Evangelische, nicht den Württembergischen Brüderbund, auch nicht den CVJM, nicht den EC, nicht die Hahnsche Gemeinschaft, nicht die Bregitzer Gemeinschaft, nicht die Süddeutsche, nicht die Liebenzeller Gemeinschaft und was es sonst noch gibt, sondern Jesus Christus. Jesus Christus, das ist, was diese Welt braucht. Okay? Und mir wurde so bewusst, wir mit jemandem, der bei uns mitarbeitet und denn sein Leben ist nicht gut gelaufen. Überhaupt nicht gut. Der hat nie die Stadtvoraussetzungen gehabt, die ich habe und es ist ganz schwierig, sein Leben. Und dann hat er mich mal angelogen Und ich stand vor Mitarbeitern und er lügt mich an vor Mitarbeitern. Und dann habe ich ihn angebrüllt vor Mitarbeitern. Und es war mein Recht. Eigentlich. Und hinterher ist mir das bewusst geworden, das war nicht dein Recht. Dein Recht war, ihn zurechtzuweisen. Er kennt sie nicht anders. Aber dein Recht war nicht, ihn anzubrüllen. Und dann musste ich hingehen und habe mich vor allen Mitarbeitern vor ihm entschuldigt. Weil ich auch von der gleichen Vergebung lebe wie er. Genauso. Und deswegen kann ich auch sagen, bloß weil er mich einmal angelogen hat, er könnte mich auch 50 Mal anlügen. So ist es nämlich oft im Leben von uns Christen mit Gott. Wir versprechen dir dies, wir versprechen dir jenes, wir haben jetzt das gehört und jetzt machen wir das nimmer und. Du musst mir gar nichts versprechen. Du musst Gott eigentlich auch nichts versprechen. Du musst eigentlich nur sein Versprechen an dich handeln lassen in deinem Leben. Und das wird dein Leben verändern. Und sein Versprechen an dich ist Jesus Christus. Jesus Raum einnehmen lassen in dein Leben. Gewinnen lassen in deinem Leben. Und das verändert. Und deswegen zeigt mir Jesus auch, Heinz, du bist genauso von der Vergebung abhängig. Wie du. Genauso. Hier oben steht der große Sünder. Hier oben steht jemand, der sich wünschte, mehr und mehr die Liebe Jesu zu begreifen. Der mir die Liebe Jesu sein Herz mehr und mehr einnimmt und verändert. Und wenn unser aller Wunsch das ist, ihr Lieben, Jesus wird diesen Wunsch beantworten und erfüllen. Und dann wird Jesus durch uns eine Veränderung machen in der kleinen Welt, in der wir leben. Und nicht durch uns, sondern durch seine Liebe, die er durch uns fließen lässt in diese Welt. Seine vergebende Liebe. Was braucht man dazu? Zeige mir, wer ich bin. Zeige mir, wer du bist. Lass mich das verstehen, Jesus. Mehr und mehr. Und er tut's. Und es verändert uns. Und es ist alles, was Gott von uns fordert. Liebe üben, Barmherzigkeit, demütig wandeln vor deinem Gott, weil das hält dich demütig. Wenn Gott dir offenbart, wer du bist. Und möge Gott es schenken, und das wünsche ich dir. Und dann kannst du dich richtig an diesem Leben freuen, und das wünsche ich dir auch, dass du dich an diesem Leben freust, das Gott dir schenkt. Und andere dann teilhaben lässt an dieser Freude. Möge Gott euch segnen. Preis Gott, dass er lebt. Amen. Ich möchte noch gern Gebet sprechen. Jesus, dafür danke ich dir, dass du dein Blut gegeben hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, Herr, dass du siehst, wie wenig wir oft davon verstehen. Und du bist der Einzige, der uns das offenbaren kann, was das wirklich bedeutet. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns das mehr und mehr offenbarst, was es bedeutet, dass du das Sündlose für Sünder ans Kreuz gegangen bist. Ich bitte dich, Herr, lass diese vergebende Liebe Gottes mehr Raum gewinnen in unseren Herzen, damit wir von diesem Platz hier weggehen und in diese Welt des Lebens, was dein Wesen entspricht. Liebe, Barmherzigkeit und demütiges Wandeln vor unserem Gott. Das bitte ich dich um deines Namens willen, damit dein Name groß gemacht wird. Nicht unser Name, sondern deiner. Amen.